So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, darf Sie begrüßen hier heute zu unserer kleinen Pressekonferenz zum Landeshaushalt im Bernhard-Vogel-Saal. Ich freue mich, dass die Fraktionen da sind. Wir begrüßen Andreas Bühl als Fraktionschef der CDU, Frank Augsten für das BSW und die parlamentarische Geschäftsführerin und Haushaltsexpertin der SPD, Frau Merz. Herzlich willkommen. Wir möchten Ihnen heute die Einigung der Regierungsfraktion zum Haushalt mit auf den Weg geben und würde sagen, verlieren keine Zeit und starten. Andreas Bühl, bitte.
Ja, also herzlichen Dank erstmal, dass Sie heute sich zu uns auf den Weg gemacht haben. Wir wollen Ihnen unsere Einigung zum Landeshaushalt und zu unseren Änderungsanträgen heute vorstellen. Gemeinsam die Janine Merz, der Frank Augsten und ich für CDU, SPD und das BSW. Und wir sind sehr froh, dass wir heute hier mit dieser Einigung stehen. Das ist das erste große Projekt, was die Abgeordneten im Thüringer Landtag der neuen Koalition gemeinsam verhandelt haben. Das waren sehr intensive und konzentrierte Verhandlungen, weil wir natürlich auch vor schwierigen Ausgangsvoraussetzungen standen. Dieser Haushalt, der jetzt hier von uns verändert wird, ist natürlich ein Haushalt, der von der alten Regierung eingebracht wurde, entsprechend natürlich auch mit Schwerpunktsetzungen, die nicht immer unsere sind und die wir selbst auch nur in Teilen beeinflussen konnten und natürlich auch in schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. Das muss ich Ihnen nicht im Detail nochmal erläutern, aber es ist natürlich so, dass der Haushalt, den wir vorgefunden haben, mit einer aufgebrauchten Rücklage, die schon verplant worden ist, erstmal Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn denn auch Dinge überhaupt nicht ausfinanziert sind, die wir auch wieder reinfinanzieren müssen und worauf wir uns ja auch verständigt haben. Ich will da ein Beispiel nennen, zum Beispiel das Thema Sportstätten. Wenn das Land im letzten Jahr schon Bescheide in Höhe von 18 Millionen Euro verschickt hat, aber im Haushalt von der alten Regierung nur 15 Millionen Euro eingestellt worden sind, dann ist das an dieser Stelle, muss man sagen, nicht seriös. Und wir sind an dieser Stelle, genauso wie bei zum Beispiel auch den Personalkosten, schon zwingend auch daran, das zu korrigieren. Und das war die Grundvoraussetzung. Das haben wir auch getan mit den Änderungsanträgen, die wir jetzt einreichen werden. Also wir haben zum einen erstmal das ausfinanziert, was zwingend notwendig ist. Das war auch nochmal ein intensives Gespräch mit den Ministerien, die nochmal ihre dringendsten Bedarfe geschildert haben. Und daneben natürlich auch eine eigene Schwerpunktsetzung, die wir noch mit reinbringen konnten. Und das sind vor allen Dingen die Kommunen. Denn wir alle bekommen das regelmäßig gespiegelt und sind ja auch selbst kommunalpolitisch aktiv, dass aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Gewerbesteuerausfälle in nicht kleiner Größe überall in Thüringen zu beobachten sind, aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Lage, dass natürlich auch Sozialkosten massiv steigen in den Landkreisen und deswegen Landkreise unter Druck kommen, die Kreisumlagen erhöhen müssen und damit das Geld vor Ort nicht mehr vorhanden ist. Und für uns ist das ein ganz, ganz entscheidendes Thema, was uns hier vorne auch eint. Und Sie sehen uns da auch sehr zufrieden mit der Lösung, die jetzt auf dem Tisch liegt, weil wir natürlich wissen, dass vor Ort das Leben startet und die Menschen die Politik auch direkt spüren. Und daran wollen wir was tun, indem wir ein Kommunalpaket auf den Weg bringen, was knappe 155 Millionen Euro haben wird. Und das mit dem Ziel vereinbaren, und das ist der Erfolg, den wir auch, glaube ich, zufrieden nach vorne stellen können, das mit dem Erfolg vereinbaren, dass die Rücklage bei 500 Millionen Euro bleibt und wir damit auch für die kommenden Haushalte, und wir werden ja dieses Jahr einen Doppelhaushalt noch angehen, dass dieser Doppelhaushalt dann auch aufgestellt werden kann, wofür wir diese 500 Millionen Euro Rücklage zwingend brauchen, weil wir wissen, dass dem Land strukturell ab 2026 über eine Milliarde Euro fehlen werden, die aufgrund ja auch der Ausgabepolitik der letzten Jahre eben so entstanden ist. Ich will kurz auf das Kommunalpaket eingehen. Wir haben uns da ein bisschen aufgeteilt, also 155 Millionen Euro. Teil dieses Kommunalpakets wird auch das kleine Gemeindenprogramm wieder sein. Das ist für uns eine wesentliche Säule, wo wir sagen, wir wollen insbesondere die kleinen Gemeinden unterstützen. Das kleine Gemeindenprogramm soll also in der Höhe fortgeführt werden, wie es bisher auch war. Zusätzlich, ich habe es angesprochen, sollen die Landkreise unterstützt werden. Das kleine Gemeindenprogramm, die Zahl will ich nicht verschweigen, werden 43,5 Millionen Euro sein, ist die gleiche Höhe pro Gemeinde wie im vergangenen Jahr. Die Sozialentlastung für die Landkreise, dort haben wir uns auf einen Betrag von 42 Millionen Euro geeinigt, die wir dann auf die Landkreise aufteilen wollen, um dort die Sozialkosten auch zu entlasten. Und es wird auch die Feuerwehrpauschale wieder geben, die uns persönlich ja auch sehr wichtig war, um Feuerwehren vor Ort auszustatten, mit 10 Millionen Euro. Und darüber hinaus will ich als sportpolitischer Sprecher anmerken, ist es uns auch gelungen, dass wir die kommunalen Sportanlagen besser ausfinanzieren und dass auch neue Projekte in diesem Jahr noch möglich werden, genauso wie auch das Thema Schulinvestitionen ein wesentliches ist. Es gibt noch weitere Themen in diesem Kommunalprogramm. Das werden gleich meine Kollegen übernehmen. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass dieser Haushalt uns erstens die Handlungsfähigkeit für die Zukunft sichert, durch die 500 Millionen Euro in der Rücklage, dass wir die Tarifanpassungen abbilden. Das sind über 100 Millionen Euro, die wir für die Ausfinanzierung des Personals mit einbeziehen. Das bedeutet, es muss keiner Sorge haben, so wie es in dem Ursprungshaushalt war, der eingereicht war, dass hier Mitte des Jahres wir keine Lehrer mehr einstellen können. Das wird nicht passieren, sondern wir haben die Personalkosten hier ausfinanziert. Wir haben das Kommunalpaket und wir haben vor allen Dingen auch die Zukunftsfähigkeit gesichert. Es gibt noch mehr Punkte und da würde ich mich freuen, wenn die Kollegen das jetzt noch mit einbringen würden.
Vielen lieben Dank, Andreas. Dann Herr Augsten, bitte.
Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ja, da wir bis gestern Abend noch spät gekämpft haben, will ich durchaus den persönlichen Eindruck noch loswerden. Ich war ja mal als Oppositionspolitiker auch an Haushaltsverhandlungen beteiligt. Da hat man sein Haus verteidigt, seinen Einzelplan gegen die anderen. Jetzt in der neuen Rolle muss man das ganze Land im Blick haben, also im Prinzip die gesamte Landesregierung. Und das bedeutet natürlich, dass man mit seinen eigenen Vorstellungen, die man auch zum Teil in das Regierungsprogramm hineinverhandelt hat, ein Stück weit zurücktreten muss, weil wir wissen, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Erzieher, wir brauchen Polizisten, wir brauchen Richter ganz dringend. Wir wissen ja, wie es aussieht an den Gerichten. Und insofern war das sicher etwas, was uns dann auch bei den Verhandlungen immer begleitet hat. Ich hatte es als neue Fraktion oder wir als neue Fraktion hatten es natürlich relativ einfach, weil ich sag mal 80% noch nie etwas damit zu tun hatten. Das heißt, die Begehrlichkeiten bei meinen Kolleginnen und Kollegen der Fraktion haben sich in Grenzen gehalten am Anfang. Aber es gab natürlich auch erfahrene Politikerinnen und Politiker, die vorgemacht haben, wie man das macht, wie man seine eigenen Pfründe auch ein Stück weit versucht zu sichern. Aber insofern hatte ich es sicher einfacher als meine beiden Fraktionskollegen, weil sich das in Grenzen gehalten hat. Trotzdem waren das harte Verhandlungen, jetzt nicht nur zwischen uns dreien, sondern auch innerhalb der Fraktion, weil da natürlich auch immer wieder auf den Regierungsvertrag verwiesen wurde. Wir haben da Dinge reingeschrieben, wir haben ein 100-Tage-Programm und zu Recht verlangen die Menschen draußen auch, dass das sichtbar wird, was wir dort verhandelt haben. Das hat sicher auch immer eine Rolle gespielt. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man nochmal die drei unterschiedlichen Pakete auseinanderhält. Andreas Bühl hatte schon das mit den Kommunen beschrieben. Das war klar, das war auch eine Einigkeit unter uns dreien, dass wir da richtig was machen müssen. Ich selber sitze im Stadtrat seit vielen Jahren, war auch im Kreistag gewesen. Ich kenne die Probleme, die es da gibt, überhaupt einen Haushalt zu beschließen. Insofern war klar, dass wir uns auch ein bisschen einteilen, dass wir den Kommunen dann auch helfen. Da sage ich dann gleich noch was dazu. Das Zweite sind sicher Dinge, wo wir sagen, da muss sich im Land auch etwas bewegen. Sport ist schon angesprochen worden, wo es also auch zum Teil erhebliche Kürzungen gab in dem alten oder in dem jetzt zu verhandelnden Haushaltsentwurf. Und das Dritte war mir besonders wichtig. Als jemand, der sehr viel Ehrenamt draußen auch noch macht, habe ich ja gemerkt, dass die alte Landesregierung da Kürzungen vorgenommen hat. Natürlich musste Geld eingespart werden, aber wo das zum Teil stattgefunden hat, machen wir drei Beispiele, Verbraucherzentrale, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ne, wo es um gesundes Essen geht, oder Ökolandbau, was mir natürlich als Landwirt sehr am Herzen liegt, Das war dann ein großes Anliegen, dass wir da Lösungen finden, diese Kürzung zurückzunehmen. Und das hat uns, glaube ich, auch alle so ein bisschen beschäftigt, dass wir sagen, wo finden wir das Geld, um diese sehr schmerzlichen Einsparungen wieder rückgängig machen zu können. Als ganz starkes Signal in das Ehrenamt und vor allen Dingen in die Bereiche, die mit wenig 1.000 Euro arbeiten können, aber so eine super Arbeit draußen leisten. Ja, zum Kommunalpaket. Der SPD war ja als erster am Start mit den Bädern, Rettung der Bäder. Wir haben dann auch gewusst, dass die CDU ein unglaublich großes Herz bei den kleinen Gemeinden hat. Wir sehen das ein bisschen kritisch. Das würde ich durchaus sagen, weil wir glauben, das ist immer die Zahl, die ich dann immer höre, wir sind immer noch das Land mit den kleinsten Strukturen in ganz Deutschland, was sich auch finanzielle Probleme mit sich bringt. Aber wir mussten uns ja einigen, das haben wir auch. Insofern unterstützen wir natürlich jetzt den gemeinsamen Vorschlag. Aber für uns war klar, dass wir auch den anderen Gemeinden und Städten, ne, gerade mit den Funktionen, die sie haben, auch was zukommen lassen müssen. Wir kennen den Investitionsstau, den erheblichen Investitionsstau. Und deswegen freut es uns, dass wir noch in diesem Ringen, wir gemeinsam ringen, für die Kommunen noch etwas zu bringen, quasi ein eigenes Projekt quasi mit auf den Weg gebracht haben, und zwar kommunale Sonderinvestitionspauschale. Ja, das heißt also, wir möchten ja gerne, dass dort auch Geld bereitgestellt wird für Investitionen, die dringend notwendig sind. Und das vor allen Dingen eben nicht für die kleinen Gemeinden, sondern für die Gemeinden mit Funktionen im Bereich Oberzentrum und Mittelzentren. Ja, also im Prinzip das kleine Gemeindenprogramm von der CDU hört ihr irgendwann mal auf und dann kommen wir mit unserem Programm, um eben dort auch Geld unterzubringen, wo es dann auch im Bereich Investitionen gebraucht wird. Wir haben da 25 Millionen jetzt erstmal herausgekämpft, sage ich mal, und denken, dass das ein Start ist. Wohl wissen, das ist auch etwas, was wir kommunizieren müssen. Das ist viel zu wenig gegenüber dem, was ja eingefordert wurde, was sich gewünscht wird. Aber Sie wissen ja auch, dass wir mit der Deutschen Aufbaubank in Verhandlungen stehen, um den Bereich Investitionen uns völlig neu aufzustellen. Und das muss man dann auch immer dazu sagen, dass das jetzt ein Anfang ist, um in diesem Jahr noch reagieren zu können. Aber dass wir natürlich den großen Wurf dann vorhaben, was Investitionen angeht, gemeinsam mit der Thüringer Aufbaubank. Ja, zu dem zweiten Paket nur zwei, drei Stichworte. Sie wissen, dass uns der Bürgerrat für die Frage Krieg und Frieden sehr wichtig ist. Da hat der Ministerpräsident ja auch versprochen, dass wir das dieses Jahr auf den Weg bringen. Im 100-Tage-Programm ist es nicht untergekommen. Das haben wir auch begründet, hat bei uns für sehr viel Unruhe gesorgt in der Unterstützerschaft, aber das haben wir ausgehalten. Aber nun müssen wir liefern und deswegen freuen wir uns, dass wir das untergebracht haben. Es wird also diesen Bürgerrat in diesem Jahr noch geben, neben anderen Bürgerräten, die möglicherweise auch noch eine Rolle spielen werden. Aber das ist erstmal der Bürgerrat, den wir eingefordert haben. Sport ist schon genannt worden von Herrn Bühl. Wir haben auch zwei so Sportfreaks in der Fraktion, die immer darauf achten, dass der Sport gut wegkommt, die sich da auch sehr stark engagiert haben. Sie wissen, dass wir mit Herrn Schütz, vor allen Dingen mit dem Minister Schütz, jemand haben, der im ländlichen Raum sehr viel mehr machen möchte. Auch hier geht es um Investitionen. Und insofern haben wir auch hier nochmal Geld bereitgestellt. Ja, und die kleinen Programme, die Kürzungen hatte ich schon darauf hingewiesen. Im Ökolandbau ist mir ganz wichtig. Da hat die alte Landesregierung mit 150.000 Euro, die man da kürzt, richtet man so viel Schaden an. Wir sind unter Rot-Rot-Grün, das darf man auch durchaus mal sagen, im deutschlandweiten Vergleich im Ökolandbau auf den letzten Platz abgerutscht. Das ist nicht gut, weil das natürlich immer ein Zeichen dafür ist, wie es dieser Branche geht. Und ich sage einfach mal, in dem Moment, wo viele Produkte in Thüringen auch gekauft werden, die dann nicht von Thüringer Bauern und Bäuerinnen stammen und auch nicht in Thüringen verarbeitet wurden, machen wir etwas falsch. Und da müssen wir deswegen in dem Bereich nachsteuern. Da haben wir eben die Kürzungen zurücknehmen können. Verbraucherzentrale, da stand nicht mehr und nicht weniger auf dem Spiel, als dass man eine Insolvenzberatungsstelle hätte dicht machen müssen. Und Sie wissen, dass das ja etwas ist, was die Menschen besonders bewegt in diesen Zeiten, dass man sagt, ich möchte auch Rat haben, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und insofern haben wir dafür gesorgt, dass auch diese Kürzungen zurückgenommen werden. Ja, in Deutscher Gesellschaft für Ernährung, da geht es darum, dass man also in Schulen, in Kindergärten, auch bei Senioren, auch ein ganz wichtiges Thema, ganz viel Mangelernährung, weil man sich falsch ernährt. Auch hier haben wir die Kürzungen zurückgenommen, sogar noch ein bisschen was draufgelegt, damit die Ernährungswissenschaftler da in Jena auch gut arbeiten können. Also diese drei Bereiche haben wir gemeinsam verhandelt. Ich bin sehr froh, dass wir mit so einem Ergebnis rausgekommen sind. Es war anstrengend, aber auch ich bin ein bisschen stolz auf das Ergebnis. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Augsten, und Frau Merz, bitte.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auch immer. So viel Interesse. zu unserer Einigung. Und ich will vorne ranstellen, dass wir uns insgesamt, denke ich, in dem kleinen Land Thüringen, insgesamt aber trotzdem in außenpolitisch sehr unruhigen Zeiten befinden. Wir befinden uns innenpolitisch tatsächlich gerade auch in mindestens einer Übergangsregierung. Und auch da tagen ja heute auch Gremien, um wirklich auch, weitreichende Beschlüsse fassen zu können, die für diese Bundesrepublik wichtig sind. Und umso sehr bin ich erfreut, dass diese Brombeere so eng und gut zusammenarbeitet und wächst, um es mal mit meinem Fraktionsvorsitzenden zu sagen, dass wir heute hier, also eben auch keine Spielchen treiben, sondern dass wir heute hier sitzen, sehr konstruktiv gearbeitet haben und Ergebnisse vorstellen können, die dieses Land voranbringen, die Thüringen sicherer, gerechter und zukunftsfähiger machen. Und dafür wollen auch wir uns als SPD in diesem Haushalt einsetzen mit mehr Mitteln für die Kommunen. Wir haben es gerade schon gehört. Das eint uns auch, glaube ich, dass wir hier alle in kommunalpolitischen, im kommunalen Parlamenten selber noch sitzen und da auch wirklich einen sehr engen Zugang zu haben und uns das wichtig ist. Wir stehen hier, um flächendeckend eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung langfristig zu haben in diesem Land. Wir arbeiten dafür, dass Thüringen immer noch sicherer wird. Wir stehen aber auch hier natürlich dafür, dass wir zum Beispiel im Kleinen gezielte Sprachförderung voranbringen und dass wir insgesamt ein positives gesellschaftliches Miteinander auch nach draußen bringen, das auch unterstützen in der Zivilgesellschaft, um den großen Dissens, den es hier oftmals auch gibt durch Social Media, auch durch andere Parteien, die in diesem Hohen Hause mitsitzen, doch voranbringen können. Und dafür gibt es auch natürlich durch die SPD klare Schwerpunkte, die uns wichtig waren, die wir mitverhandelt haben und die wir auch mit unseren Koalitionspartnern einen konnten. Das ganze Jahr in einer sehr angespannten Haushaltslage, auch Andreas Bühl ist schon darauf eingegangen, auch mit gesetzlich notwendigen Verpflichtungen, die wir umzusetzen haben, an denen wir nicht vorbeikommen, auch nicht vorbeikommen wollen. Und trotzdem darf Haushaltspolitik in diesem engen Rahmen nicht an den sozialen Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen. Deswegen will ich hier auch ein paar Punkte für uns klar voranziehen, die uns sehr wichtig sind. Ich will auch mit den Kommunen beginnen. Sie haben gehört, ich bin auch selber in der Kommunalpolitik aktiv und will voranstellen tatsächlich das BEDA-Programm, das uns sehr wichtig war, weil ich denke, das ein ganz wichtiger Bezug ist, in vielen Städten, Gemeinden, jede Familie, die Kinder hat in der Schule, die schwimmen lernen müssen, das ist ein wichtiger Punkt. Und es gab da sehr berechtigt einen Aufschrei aus den Kommunen, dass die Betriebskosten, die Kosten wirklich davonlaufen in den letzten Jahren. Und dass wir natürlich auch vor der Herausforderung stehen, mit immer weniger Einwohnern auch da zu unterstützen. Das heißt aber auch, dass wir zukünftig auch darauf achten müssen, dass diese Bäder diese Betriebskosten in den Griff kriegen. Nicht einfach dauerhaft, sage ich auch, Betriebskosten zu unterstützen, sondern wir müssen unsere Kommunen mit allen ihren Infrastrukturen, die sie haben, ob das jetzt andere Sportstätten sind, aber eben auch hier die Bäder zukunftsfähig zu machen, auch irgendwann auch noch gezielter dort zu investieren, dass sie auch zum Beispiel energetisch saniert werden. Heute bin ich aber erstmal froh, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass diese kommunalen Bäder eben 15 Millionen Unterstützung bekommen im Jahr 2025 für Betriebskosten und dass so auch wirklich ein klares Signal ist. Uns ist wichtig, die Arbeit, die ihr vor Ort leistet, dass dort Kinder Schwimmunterricht bekommen, dass dort einfach Sport gemacht wird, das ist wichtig. Und viele Vereine so auch wieder indirekt eine Unterstützung erfahren können, weil sie eben dort, also die dass wir indirekt auch damit Schwimmvereine unterstützen. Das nächste Thema ist, ich will es auch nochmal angerissen haben, auch für uns die Landkreise. Wir hören überall der Druck, der auf den Landkreisen gerade herrscht, mit den Sozialkosten. Wir helfen mit den 42 Millionen nochmal wirklich die Verwaltungshaushalte zu entlasten. Und ich hoffe, damit können wir noch mal gut unterstützen. Und vielleicht auch noch ein kleiner Titel. Wir geben auch noch mal 5 Millionen mehr in einen Haushaltstitel. Den gibt es schon, auch für relativ kleine Kommunen mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte. Das hört sich immer sehr, sehr spannend an. Da geben wir nochmal 5 Millionen mehr drauf. Der wächst von 11 dann auf 16 Millionen. Das zum kleinen kommunalen Titel. Wichtig für uns als SPD ist natürlich auch die flächendeckende Gesundheitsversorgung. Hier konnte man ja auch in den letzten Wochen schon auch regierungsseitig immer wieder hören und lesen, dass es uns wichtig ist, einen Krankenhaustransformationsfonds aufzulegen. Hierfür sollen im Laufe der Legislatur 100 Millionen bereitgestellt werden. Wir starten in diesem Jahr mit 20 Millionen, diesen Fonds zu füllen, um dann die Thüringer Kliniken zu modernen medizinischen Versorgungszentren auszubauen, umzubauen, so dass wir eben dieses 20-Minuten-Land, das wir ja auch in unserem Regierungsprogramm stehen haben, mit erreichen können und leisten können. So wollen wir die Gesundheitsversorgung im Land bei uns gut und langfristig sichern. Wir erhöhen dazu auch noch für die Krankenhäuser die pauschalen Investitionen. Die lassen wir in diesem Haushalt auch noch mal um 10 Millionen auf 40 Millionen dann steigern. Wichtig ist uns auch natürlich ein sicheres Land. Wir stellen den Innenminister und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir insgesamt oder gemeinsam die Polizeianwärterstellen auf 360 Anwärter pro Jahr erhöhen. Das Ganze geht natürlich nicht ohne eine gute Infrastruktur, in dem Fall maßgeblich am Bildungszentrum in Meiningen, am Bildungszentrum der Polizei. Dort wird natürlich dementsprechend auch der Campus, so wie schon begonnen, erweitert, immer weiter umgebaut, modernisiert. Aber es braucht dort natürlich auch bei 60 Anwärtern mehr auch zusätzliche Ausbilderstellen. Auch die gibt es natürlich dann mit diesem Haushalt, wo wenn ich mehr Anwärter habe, brauche ich auch mehr Ausbilder. Das ist uns wichtig. Parallel dazu vielleicht dann für die Kameradinnen und Kameraden bei der Feuerwehr, auch die Landesfeuerwehrschule. Mit den Erweiterungen, den Sanierungsmaßnahmen, den Umbauten ist uns wichtig, aber auch, dass dort weiterhin und sogar noch mehr Angebote an Fortbildung, an Ausbildung geschehen kann. Und so stellen wir auch dort noch zusätzliche Stellen für Ausbilder und Ausbildung zur Verfügung. Nicht unerwähnt lassen will ich auch, dass natürlich, auch wenn es ein kleiner Teil vielleicht ist, die Sprachförderung, die stand in den letzten Wochen auch immer mal im Fokus. Wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, dass wir Sprachtests auch in einem bestimmten Alter durchführen wollen, um zu sehen, wie ist denn der Stand bei den Kindern, wie schulfähig sind sie denn wirklich? Und ich glaube aber auch, es ist wichtig, dafür eine Grundlage zu haben. Das heißt, wir wollen weiter daran festhalten, dass Sprachförderung auch in jüngsten Jahren möglich ist, dass wir das auch landesseitig unterstützen, dass wir jetzt zum Beispiel insgesamt nochmal 4,5 Millionen Euro insgesamt in dem Programm Vielfalt vor Ort zusätzlich bereitstellen, um so beispielsweise auch eine Kofinanzierung zu haben. Ich habe aus dem Bund gehört, dass das Thema Sprachkita dort wieder Eingang finden soll, jetzt auch in die Koalitionsverhandlungen, dann hoffentlich auch in einem Regierungsvertrag im Bund, sodass wir mindestens dazu auch Kofinanzierungsmittel bereitstellen können. Genau, das soweit von mir. Ich freue mich jetzt auf weitere Fragen.
Ich würde es noch mal kurz zusammenfassen, weil wir das jetzt so ein bisschen aufgeteilt hatten. Also das Kommunale, wir wollen ein kommunales Stärkungsgesetz machen. Das wird also in diesem Jahr dann vorgelegt, liegt im Kontext des Haushalts, ist es dann zu erstellen. Im Haushalt finden sich die Positionen dazu. Dieses kommunale Stärkungsgesetz hat einen Rahmen von 154,7 Millionen Euro. In diesem kommunalen Stärkungsgesetz wird sich finden das kleine Gemeindenprogramm, die Sozialentlastung für die Landkreise, kommunale Sonderinvestitionspauschalen, Sonderzuweisungen für kommunale Bäder, der Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte, die Feuerwehrpauschale, die Projektförderung für Schulen und Schulsporthallen, also die Erhöhung der Ausgaben für kommunale Sportanlagen, eine Zuweisung für Investitionen von Feuerwehren und eine höhere Zuweisung für das Thema Klimainvest. Das ist also dieses Paket, was wir in einem kommunalen Stärkungsgesetz dann auch gemeinsam auf den Weg bringen wollen.
Wunderbar, dann herzlichen Dank Ihnen dreien für den ausführlichen Input. Dann hätten wir jetzt auf jeden Fall noch Zeit für Ihre Fragen. Gehe mit dem Hinweis voraus, dass wir nicht brüllen müssen. Nutzen Sie gerne die Mikros am Platz und dann legen wir bei Herrn Otto los.
Wozu ich jetzt gar nichts gehört habe, sind Abschiebehaftplätze, sind die auch Teil Ihrer Haushaltsverhandlungen gewesen? Und Sprachkitas waren der SPD ja besonders wichtig. Wenn Sie sagen, die werden jetzt kofinanziert werden können, wie viel Geld ist denn dafür vorgesehen?
Da würde ich mal starten mit den Abschiebehaftplätzen. Die Abschiebehaftplätze sind ein Ziel des 100-Tage-Programms. Entsprechend finden sich diese Abschiebehaftplätze auch im Haushalt wieder. Es findet sich im Haushalt wieder logischerweise die notwendige personelle Ausstattung für die Schaffung der Abschiebehaft. Es braucht ja entsprechend auch das Betreuungspersonal. Und natürlich wird auch die Frage der Investitionen dort ein Thema sein. Ich kann noch mal sehr dafür werben, dass wir das zum Schluss so machen. Wir sind uns hier einig, dass wir das auch machen wollen. Denn wenn man vergleicht, was jetzt zum Beispiel die Plätze in Ingelheim kosten, die ja die alte Regierung angemietet hat, es ist ja nicht so, dass es früher keine Abschiebehaftplätze gab, dann kosten diese Plätze in Ingelheim uns aktuell 483 Euro pro Tag. Und wenn man mal schaut, was ein Haftplatz in Arnstadt kostet, wo ja die neue Einrichtung entstehen soll, dann sind das aktuell 183 Euro pro Tag. Das heißt, es ist auch für uns erstens mal von der Nähe, von der eigenen Verfügbarkeit zwingend notwendig, dass wir diese Plätze schaffen, weil sich auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass nur wenn man die eigenen Plätze vorhält, man auch entsprechend erfolgreich Abschiebungen machen kann. 2024 sind fast 350 Abschiebungen daran gescheitert, weil man die Leute zu Hause nicht angetroffen hat. Und deswegen ist es für uns ganz entscheidend, dass wir hier auch zu klaren Regeln kommen. Wir wollen den Rechtsstaat durchsetzen. Das ist ein wichtiges Ziel dieser Koalition. Und deswegen ist es auch Teil des Haushalts. Der Betrag setzt sich ja zusammen aus den Personalkosten und aus den Investitionstiteln. Die Justizministerin hat ja in ihrem Konzept Investitionsmaßnahmen von 2 Millionen Euro vorgesehen, glaube ich, um die 2 Millionen Euro vorgesehen, um in Arnstadt die entsprechenden Umbaumaßnahmen durchzuführen.
Gut, dann würde ich zu der Sprachförderung, zu der Sprachkita. Ich will es momentan nicht Sprachkita nennen, weil es das Programm momentan leider nicht gibt. Aber wir sind sehr dafür, dass es ein Folgeprogramm gibt seitens des Bundes. Und dafür 4,5 Millionen werden wir jetzt im Haushalt bereitstellen. Und ich will vielleicht anschließen beim Thema Abschiebehaft. War es uns als SPD natürlich auch sehr wichtig, dass wir nicht nur darüber reden, sondern auch wirklich über gelungene Integration. Wie kann Integration gelingen? Indem auch wir über den Landeshaushalt an die Kommunen oder an viele Träger unseren Beitrag dazu leisten. Deswegen will ich hier auch sagen, dass wir die Ansätze aus dem Haushalt 24 auch in 25 weiterfahren werden, also Förderung von Integrationsprojekten und Beratung zum Beispiel auch in den Kommunen wird weiterhin insgesamt von über 13 Millionen im Haushalt zur Verfügung stehen.
Dann Herr Haag, bitte.
Herr Böhl, die 2 Millionen sind ja nur die Investitionen. Was haben Sie denn abgebildet für die Abschiebehaftplätze, für das Personal? Also was kostet das nochmal? Frage 1, Frage 2, wenn Sie jetzt die Abschiebehaftplätze drin haben, wie ist denn jetzt Ihre Zielvorstellung für eine Einigung mit den Linken? Setzen Sie jetzt noch auf eine Zustimmung der Linken oder geht es Ihnen am Ende des Tages nur noch darum, die Linken zu einer Enthaltung zu bewegen? Weil die haben ja kategorisch ausgeschlossen, dass sie einem Haushalt zustimmen werden, wo Abschiebehaftplätze drinsteht. Und vielleicht noch, wenn ich darf, können Sie noch mal sagen, das Haushaltsvolumen, das Sie jetzt in Ihrer Einigung haben, wie hoch ist das? Und ganz spannend, wo haben Sie denn gespart und gestrichen, um 155 Millionen Euro hier und ein bisschen da noch was zu verteilen?
Vielleicht anfangend bei den Stellen. Das müsste ich jetzt noch mal raussuchen, wie viele Stellen das zum Schluss sind. Ich glaube, es waren irgendwas um die 20 Stellen, die notwendig sind, um das zu betreuen. Das müsste ich aber nochmal genau schauen. Es wird ja auch so sein, dass diese Stellen im Zweifel nicht zwingend neu gebraucht werden, sondern es gibt, soweit ich weiß, ein Interessenbekundungsverfahren, wo man auch bestehende Stellen dafür nutzen kann. Also das ist ja so eine Mischung, die sich dann zum Schluss dort abbildet, in dem, was in Arnstadt möglich sein wird. Und was die Frage der Zustimmung der Linken betrifft, es ist ja so, dass wir jetzt erstmal unsere Anträge fertig machen und dann werden wir gemeinsam natürlich auch ins Gespräch treten. Für uns ist dieses Ziel der Abschiebehaft eins, was wir für zwingend notwendig erachten und von diesem Ziel werden wir auch nicht zurückgehen und deswegen ist es uns auch weiter wichtig. Und ich halte es auch für geboten. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist nicht so, dass die letzte Regierung keine Abschiebehaftplätze hatte, sondern es gab Abschiebehaftplätze, man hat sie sich nur weit entfernt zugekauft. Das erscheint mir nicht geboten zu sein, auch mit Blick darauf, dass wir ja schnell und effektiv staatliches Handeln organisieren wollen. Und deswegen kann ich ehrlicherweise, und das wird dann weiter zu diskutieren sein, auch nicht nachvollziehen, weshalb man das nicht haben möchte. Zumal wir ja insbesondere auch Integrationsleistungen weiter fortführen. Und das will ich schon noch mal sagen, dieser Haushalt, der hier vorliegt, auch mit Blick auf die Linken, das ist ja ein Haushalt, für uns ein Übergangshaushalt, ein Haushalt, den diese Regierung nicht gemacht hat. Dieser Haushalt, der hier vorliegt, ist ein Haushalt, der insbesondere unter linker Führung entstanden ist und auch dem Landtag zugegangen ist. Das heißt, es würde überhaupt keinen Sinn machen, dass die Linke sich hier gegen diesen Haushalt ausspricht, weil es zum Schluss ja ein Haushalt ist, an dem sie maßgeblich mitgearbeitet hat, in dem sich im Übrigen auch Punkte wiederfinden, die den Linken wichtig sind, wie zum Beispiel ein Demokratieprogramm und Ähnliches, an dem nicht gekürzt worden ist. Und ich glaube, wenn man Interesse hat, dieses Programm, diese Programme hier fortzuführen, dann sollte man auch ein Interesse haben, dass dieses Land einen Landeshaushalt bekommt. Wenn wir keinen Landeshaushalt bekommen, weil die Linke gemeinsam mit der AfD einen solchen Haushalt ablehnen würde, dann würden viele, viele Akteure in diesem Land auf ihre Projekte warten. Ich will es Ihnen mal beschreiben, zum Beispiel das Schulbudget. Wir können aktuell keine Schulbudgetmaßnahmen machen. Das heißt, viele, viele Kinder in diesem Land haben nachmittags aktuell keine Sonderbetreuung, keine AGs, weil es diesen Landeshaushalt nicht gibt. Und ich kann da nur sehr, sehr intensiv an alle Akteure im Landtag appellieren, dass wir diesen Haushalt im April beschließen, damit diese Kinder auch nachmittags wieder ihre Kinderprogramme bekommen und ihre Sportprogramme und Ähnliches. Und deswegen appelliere ich da ganz, ganz dringend, dass wir diesen Haushalt beschließen. Unser Ziel ist es, dass wir den Zeitplan einhalten, das heißt, nächste Woche Donnerstag unsere Anträge abgeben und dann am Aprilplenum den Haushalt beschließen, damit er dann im Laufe des Aprils ausgefertigt werden kann und wir dann auch diese Leistungen, die aktuell wegen vorläufiger Haushaltsführung nicht gemacht werden können, dann wieder passieren können.
Findest du was zum Volumen sagen? Also ich habe den Endstand jetzt nicht hier, den können wir gerne nachliefern. Wir haben aber jetzt, ich habe nur mal die Liste der sehr umfangreichen Änderungsanträge, die belaufen sich plus minus, um auf die Null zu kommen, auf tatsächlich 699,6 Millionen. Will aber gleich sagen, da sind wirklich auch größere Beträge drin, wie alleine die gesetzliche Ausfinanzierung für Tarifenbesoldungsanpassungen plus Alimentation beträgt schon alleine nochmal 115 Millionen on top. Also da sind auch wirklich nochmal größere Dinge dabei, inklusive dann auch der Rücklage von 500 Millionen. Also wir erhöhen den Haushalt nicht um 700 Millionen. Die Rücklage muss man wieder dagegen rechnen. Das werden wahrscheinlich so um die 2 Millionen mehr sein. Und, 200.
Ja, und um da auch nochmal anzuschließen. Es ist natürlich so, dass wir uns anderes gewünscht hätten, was die Refinanzierungsmöglichkeiten betrifft. Und Sie haben alleine schon bei der Summe der kommunalen Punkte gehört, dass das natürlich jetzt nicht durch Einsparungen zu erzielen ist. Und das muss man an dieser Stelle leider klar so sagen. Wir befinden uns in einer schwierigen Einnahmesituation. Wir haben eine hohe Zahl an gebundenen Ausgaben, die die Regierung der letzten Jahre gebunden hat. Wir haben im Grunde nur 1 Milliarde Euro nicht gebundene Mittel in diesem Haushalt. Und deswegen bleibt der Spielraum natürlich entsprechend gering. Wir müssen deswegen zu neuen Mitteln greifen. Die sind ja auch schon angekündigt. Die Finanzministerin hat sich mit dem Thema Konjunkturbereinigungsverfahren und neue finanzielle Finanzierungsinstrumente beschäftigt. Dieses Konjunkturbereinigungsverfahren müssen wir zwangsläufig ziehen. Wir müssen dann natürlich auch das Nachhaltigkeitsmodell aussetzen, weil das dann auch rechtlich in Verbindung damit steht. Und wir werden auch dazu kommen müssen, dass wir die globale Minderausgabe an der Stelle auch nochmal ein Stück erhöhen. Will aber auch sagen, dass das aus unserer Sicht praktikabel ist, weil wir bisher in vorläufiger Haushaltsführung sind und der Haushalt dann, wenn wir im Zeitplan bleiben, auch entsprechend verkündet ist, werden wir also den April noch rumgehen haben. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass die globale Minderausgabe allein durch die vorläufige Haushaltsführung im Zweifel schon erbracht ist, weil bis jetzt ja Ausgaben nicht mehr getätigt werden konnten, die sonst getätigt worden wären, weil man halt in der vorläufigen Haushaltsführung ist.
Und vielen Dank. Dann gucke ich, gibt es weitere Fragen? Herr Hinschel.
Globale Mindestausgabe erhöhen. Können Sie da noch einen Betrag nennen, um wie viel das steigt?
Die soll um jetzt 60 Millionen Euro, 65 Millionen Euro erhöht werden.
Ja. Und darf ich noch fragen, diese 154,7 für die Kommunen, ist das on top auf das, was im KFA ohnehin schon drin war? Oder ist das sozusagen auch teilweise, sind da teilweise Mittel drin, die schon sowieso vorher auch im KFA drin waren?
Also es sind 149 Millionen Euro on top, wobei man natürlich sagen muss, das kleine Gemeindeprogramm gab es letztes Jahr ja auch schon, aber jetzt war halt im Haushalt nicht drin. Also on top sind es 149 Millionen und 5 Millionen sind umgeschichtet worden.
Gut, dann Herr Haag nochmal.
Ich gestehe, ich habe es nicht verstanden. Wo kommen jetzt diese 155 Millionen Euro her? Sie haben jetzt die ganze Zeit erzählt, was Sie alles auspacken wollen und was Sie alles an Wohltaten wollen und wo Sie investieren wollen. Ich habe nicht verstanden, wo das Geld jetzt herkommt. Also Sie müssen ja an irgendwelchen Haushaltstiteln gestrichen haben, damit Sie die 155 Millionen Euro zum Beispiel finanzieren. Also vielleicht sagen Sie nochmal konkret, Sie haben gespart an 1, 2, 3. Und dann würde mich noch interessieren, wenn man jetzt mal Personalstellen sich anguckt, wie viele zusätzliche Personalstellen werden mit diesem Haushalt insgesamt geschaffen und wie viele davon in Ministerien der Landesregierung? Also ich rede jetzt nicht über zusätzliche Polizisten, ich rede jetzt nicht über Feuerwehrschulausbildung, ich rede davon, wie viele Personalstellen werden zusätzlich in Ministerien der Landesregierung geschaffen?
Also ich habe schon beschrieben, es gibt Kürzungen, logischerweise, an einzelnen Positionen. Das können Sie sich dann gerne auch anschauen, sobald wir die Anträge fertig haben. Die stellen wir Ihnen auch zur Verfügung. Wichtig ist, dass Kernprojekte nicht gekürzt worden sind. Es sind ja auch Kürzungen schon durch die alte Regierung gemacht worden. Darüber hinaus, habe ich Ihnen beschrieben, müssen wir zwangsläufig erstens mal eine globale Kürzung vornehmen durch die globale Minderausgabe, die ja keine Kürzung an Einzeltiteln vorsieht. Und wir mussten die Einnahmesituation dahingehend verbessern, dass wir neue Instrumente nutzen, Schrägstrich natürlich dadurch auch Schulden aufnehmen müssen, womit wir aber nicht alleine sind. Wenn ich mir anschaue, wie in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, alle um uns drumherum jetzt aufgrund der schwierigen Einnahmesituation zu gleichen Themen kommen, dass diese Schuldenaufnahme für uns aber nichts ist, was wir jetzt dauerhaft tun können, das ist uns auch wichtig. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Die Regierung hat ja eingesetzt und der Landtag ist dort auch beteiligt, eine Haushaltsstrukturkommission. Dieser Haushalt ist ein Übergangshaushalt für uns. Wir mussten ihn jetzt erstmal rund bekommen, weil wir ihn selbst nicht zu verantworten hatten. Wir werden einen Doppelhaushalt machen und in diesem Doppelhaushalt müssen sich auch schon Dinge der Haushaltsstrukturkommission wiederfinden. Das heißt, dass es dann tatsächlich an Konsolidierung geht, an Fragestellung von strukturellen Strukturen und dass wir das Ergebnis der Haushaltsstrukturkommission als Parlament, als regierungstragende Fraktion auch sehr, sehr ernst nehmen werden. Die Finanzministerin ist ja dran, das Ganze zu erstellen. Und dann wird es darum gehen, dass wir diese Dinge dann auch in den Doppelhaushalt schon mit einfließen lassen. Das heißt, das hier ist für uns erstmal ein Übergangshaushalt, an dem wir an Strukturen nichts ändern können, weil im Zweifel Dinge, ich habe es beschrieben, sagen wir, festgebunden sind. Bindungen müssten dann ja auch gelöst werden. Die strukturelle Herausforderung aber für die kommenden Haushalte besteht und das wird schon beginnen mit dem Doppelhaushalt.
Vielen Dank. Dann schaue ich noch mal, Herr Henschel noch mal. Frau Rothe? Okay, dann Frau Rothe, bitte.
Wechseln, glaube ich. Ich hätte schon noch mal eine Frage. Also wie groß ist denn jetzt die globale Minderausgabe? Also ich habe gerechnet, 230 Millionen müssten sein, was ein großer Batzen ist. Und wie soll der denn reinkommen, wenn Sie jetzt schon mit Ihren Änderungsanträgen keine Einsparmöglichkeiten zurechtfinden? Das würde mich interessieren. Und doch noch mal die Frage nach dem Haushaltsvolumen. Ist on top zu den 13,75 die 200 Millionen, Frau Merz, oder die 700 Millionen zu rechnen?
Die 200 Millionen, weil ja die Rücklage, die lege ich ja zur Seite. Ja? Ich will noch mal kurz darauf hinweisen. Also, genau,
die ist der Haushalt rund 14 Milliarden.
Ja. Wir können es aber noch mal genauer nachliefern. Das ist wirklich bis heute Nacht auch, kann man so sagen, gerechnet worden. Und man sitzt immer noch an der ganz sauberen Feinziselierung der Listen, weil wir ja heute einreichen müssten. Die globale beträgt 225 Millionen. Und es ist einfach ein Mittel, muss man sagen, dass es im Haushaltsvollzug einfach tatsächlich leichter macht. Ich gebe zu, ich war war auch lange eine Kritikerin, aber im Sinne des Haushaltsvollzuges gerade und dass wir eben, bis wir ihn im April beschließen, bis er gesetzlich verankert ist, bis man wirklich ins Arbeiten kommt, ist es im Vollzug einfacher, in den Einzeltiteln dann die Sparungen im über das Jahr zu treffen, statt wirklich im Detail einzeln in die Titel jetzt reinzugreifen. Also das ist einfach ein Mittel, wo wir glauben, dass das so gut funktioniert. Ich will noch was zur Finanzierung sagen. Durch diese Konjunkturbereinigung, also dieses Mittel, was wir erstmalig dieses Jahr greifen und was uns natürlich auch über das Finanzministerium berechnet worden ist, was möglich ist, haben wir eine Zahl von 265,5 Millionen zur Verfügung. Und wir setzen parallel dazu, es gibt uns die LHO die Möglichkeit, die Tilgung nach dem Nachhaltigkeitsmodell aus und die Tilgung der Corona-Kredite. Und auch das, sage ich mal, spült noch mal 160 Millionen zusätzlich für dieses Jahr frei.
Und wie viel ist quasi der Überschuss oder das, was an Haushaltsresten von 24 war?
Ach so, das habe ich vergessen. 420,5 Millionen.
420?
420,64 Millionen inklusive des Corona-Sondervermögens, das ist da mit drin.
Ach so.
Der Rest, 303 Millionen. Genau, die stecken da mit drin.
Ja, ich wollte vielleicht noch was zur globalen Mindestausgabe sagen. Also ich weiß, dass es bei der Finanzministerin sehr kritisch gesehen wird. Wir standen ja ständig im Austausch mit ihr. Es gab ja auch Zwischenberechnungen, wo wir landen werden, bei welchen Schritten, wenn die dann verabredet sind. Und deswegen die Haushaltsstrukturkommission, die muss das dann aufrufen. Aber es gab dann keine Möglichkeit, wenn wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, umsetzen wollen, dann ist es immer so, der Notnagel, den man am Ende hat. Aber selbstverständlich kann es dabei nicht bleiben. Und wir sind da mit der Finanzministerin auch im Austausch, dass wir das diesmal so machen. Aber dass das natürlich aufgerufen werden muss, weil das natürlich nicht die Lösung für alle Zeiten sein kann. Und deswegen ist es sicher eines der zentralen Themen der Haushaltsstrukturkommission, um eben solche Dinge in Zukunft auch zu verhindern.
Frau Rothe geklärt, ansonsten gehe ich noch mal eine Runde. Herr Henschel. Ja,
vielleicht noch eine letzte Frage. Thema Staatssekretäre. Die Linke kritisiert ja, dass die Brombeer-Regierung das sehr freigebig sozusagen umgehen würde mit der Einstellung von Staatssekretären, gerade bei dieser angespannten Haushaltslage. Was sagen Sie denn zu der Kritik?
Also das Thema Staatssekretäre, das treibt uns natürlich auch um. Deswegen werden die Staatssekretäre in diesem Haushalt mit KW-Vermerken versehen. Das bedeutet, dass sie nur für die Zeit der Aufgabe im Haushalt stehen sollen. Und die Aufgabenvielfalt, die Staatssekretäre, die wir jetzt zusätzlich noch einstellen wollen, haben, die liegt ja auf der Hand. Wir haben das Thema Gesundheit. Das Thema Gesundheit ist eines der brennenden Themen. Ein Gesundheitsstaatssekretär muss diesen ganzen Umbau der Gesundheitslandschaft managen und ist deswegen aus unserer Sicht zwingend notwendig. Wir haben das Thema Digitalisierung. Wir brauchen einen, sagen wir mal, Hauptverantwortlichen, der diesen riesigen Stau auflöst, den wir im Land haben. Ich will es nochmal sagen, das Land war rein bei der Digitalisierungsleistung insgesamt auf Platz 16 von 16 und war auf Platz 14 von 16, wenn man die Verwaltungsdigitalisierung anschaut. Wir haben also eine riesige Aufgabe in diesem Land an dieser Stelle zu erfüllen. Und wir haben noch eine dritte Stelle, das ist das Bildungsministerium, Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und wir haben im Wissenschaftsbereich die riesige Aufgabe, eine nächste Hochschulrahmenvereinbarung zu schreiben. Das bedeutet, dass wir für unsere Hochschullandschaft festschreiben, wie diese Struktur in Zukunft aussehen muss. Und auch dazu braucht es jemanden, der das maßgeblich betreut. Und deswegen haben wir an dieser Aufgabe gebunden, das auch in den Haushalt geschrieben, um diese Stellen praktisch zeitlich befristet für diese Legislatur auch zu schaffen.
Wunderbar, dann
Herzlichen Dank. Ich gucke noch einmal mit Blick auf die Uhr. Letzte Frage, Herr Haag. Und dann
die Frage nach dem Personal ist noch unbeantwortet geblieben und ich spitze es jetzt noch mal zu. Frau Wolf geht überall rum und sagt, wir müssen jede Stelle einsparen und wir können nicht mehr. Nach dem, was man auf den Fluren so zwitschert, gibt es alleine für die TSK Anmeldungen für 10 neue Stellen, A14, A15, A16, also insgesamt. Wie passt das zu der Ansage, dass man beim Personal sparen muss?
Na, das will ich Ihnen an der Stelle noch mal ganz praktisch machen. Was hat unsere Regierung, was hat unser Ministerpräsident vorgefunden, als er im Dezember in die Staatskanzlei eingezogen ist? Ich habe mir sagen lassen, noch nicht mal die Kaffeemaschine hat mehr funktioniert. Und die Stellen, die dort vorhanden waren, die sind in andere Häuser verschoben worden. Es gibt keine Stellen mehr für die Leitungsbereiche, weil man die linken Personen, die also mit linken Parteibuch auf diesen Stellen sitzenden Personen, in andere Häuser vorher schon verschoben hat. Das war unter Professor Hoff augenscheinlich angewiesen. Das heißt, man könnte dort jetzt aktuell keine Person mehr einstellen in diesen Leitungsbereichen, weil die Stellen nicht mehr vorhanden sind. Das ist ein Erbe, was wir vorgefunden haben und was wir jetzt reparieren müssen. Ich glaube, es wäre auch von Sicht sagen wir mal, einer linken Opposition nicht opportun, das zu kritisieren, wo sich es doch selbst erzeugt hat. Darüber hinaus ist es so, dass wir insbesondere bei den zukommenden Stellen das Thema Feuerwehrschule haben, das Thema Polizisten haben, das Thema Justizvollzug haben und auch das absichern wollen, dass wir Menschen, die in Thüringen ihre Ausbildung machen beim Land Thüringen, dass wir diese auch übernehmen wollen. Das ist das Gros der Stellen. Und darüber hinaus gibt es noch an der einen oder anderen Stelle auch in den Ministerien Verstärkungsbedarf. Dazu läuft aber parallel gerade auch die Abfrage über die Finanzministerin. Wir haben ja auch 4.000 offene Stellen. Welche Stellen im Zweifel wegfallen können, weil sie schon längere Zeit offen sind? Diese Abfrage läuft gerade. Da müssen wir uns allerdings auch bewusst machen, dass von den 4.000, das klingt immer so immens viel, natürlich ein Großteil Lehrer sind und Polizisten. Nichtsdestotrotz gibt es mit Sicherheit auch andere offene Stellen, die schon sehr, sehr lange offen sind und die dann auch wegfallen. Also da sind wir bemüht, dass wir auch zu einem Ausgleich kommen, weil wir natürlich uns dessen sehr bewusst sind. Aber wir müssen, da bin ich nochmal dabei, mit dem umgehen, was uns hinterlassen wurde. Und das setzt voraus, dass wir bestimmte Dinge jetzt auch aus unserer Sicht arbeitsfähig machen müssen, die wir vorgefunden haben, die sonst nicht arbeitsfähig wären.
Ja, wir hatten vorige Woche erst ein Gespräch in der Staatskanzlei, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Wie geht es mit den Stellen weiter in Thüringen? Und es gibt ein Ministerium, die hat diese Stellenevaluierung schon durchgeführt, das ist das Umweltministerium. Natürlich mit dem Ergebnis, dass man durchaus an der einen oder anderen Stelle auch die Ansage mal ernst nehmen kann, dass wir Personal einsparen müssen. Das, was wir diskutiert haben, ist tatsächlich so, dass jetzt ganz dringend benötigte Stellen identifiziert wurden, damit das auch umgesetzt werden kann, was uns vorgenommen werden kann. Aber nichtsdestotrotz wird es mit Sicherheit in den nächsten beiden Jahren so einen Auftrag geben, dass man also genau eine Stellenevaluierung vornimmt, um zu schauen, ne, die 4.000 Stellen, ich meine, ich komme selber aus der Verwaltung, ich weiß, das sind also Stellen dabei, die müssen dringend besetzt werden. Man kann nicht einfach mal sagen, die 4.000 Stellen können wir schon mal mit daneben, sondern es muss aber wirklich geschaut werden, was ist unbedingt notwendig, was wird dringend gebraucht. Und das wird sicher so ausgehen, dass man auch Stellen in Größenordnung identifizieren wird, die man einsparen muss. Das ist nicht schön für die Verwaltung, aber anders wird es nicht gehen. Aber das hat die Staatskanzlei und der Ministerpräsident auf dem Schirm. Das haben wir intensiv diskutiert.
Vielleicht noch kurz abschließend dazu, nur mal mit dem Blick auch zusätzliche Aufgaben, die es ja auch gibt in diesem Landeshaushalt, nicht in diesem Landeshaushalt, sondern im Land und in den nächsten Jahren, die auch nicht nur Thüringen betreffen, sondern übergreifend, ist ja das Thema Bevölkerungsschutz eines, was immer wichtiger wird und wo wir uns, glaube ich, auch in diesem Landtag einig sind, dafür noch mehr zu tun. Und es wird dort zum Beispiel eine Fachabteilung im Innenministerium gerade aufgebaut. Und man kann nun natürlich, gibt es auch dort sicher irgendwo unbesetzte Stellen, aber oder besetzte Stellen, aber nicht jeder Mitarbeiter ist eben für jede Tätigkeit auch natürlich einsetzbar. Und deswegen das mal als kleines Beispiel, dass wir anfangen, den Bevölkerungsschutz aufzubauen, nicht nur mit Sachmitteln, sondern es braucht natürlich auch Leute, die es dann umsetzen in den nachgelagerten Strukturen, um auch Feuerwehren, Katastrophenschutz und so weiter in den Kommunen zu unterstützen. Noch ein kleines anderes Beispiel, das war mir sehr wichtig zum Beispiel, zwei Stellen im LKA alleine für Cybercrime. Also da wirklich Sisyphos-Arbeit, und zwar im Detail für Kinderpornografie. Kein schöner Job, aber es ist mir sehr wichtig, dass wir den Berg, der da mittlerweile an Vorwürfen, an Anzeigen, an Mutmaßungen vorliegt, auch wirklich dem nachgehen können und das wirklich aufdecken. Und ich glaube, da würde ich sogar gerne noch mehr Stellen reingeben, aber das ist mir wichtig, dass wir hier zum Beispiel auch endlich einen Schritt vorankommen.
Wunderbar, dann war das eine sehr lange Antwort auf die letzte Frage. Ich danke recht herzlich Janine Merz, Andreas Böhl und Frank Augsten für die Erklärungen heute. Danke Ihnen fürs Kommen und wünsche ansonsten einen wunderschönen restlichen Tag.